Zukunft Hotel. Der Podcast des IHA Hotelverband Deutschland mit Otto Lindner und Marco Nussbaum.
Otto, herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Du bist leider diesmal nicht live dabei. Wo steckst du denn?
Du, ich bin ein paar Tage in den Süden abgehauen. Ich habe gestern eigentlich mein Arbeitsjahr beendet und bin jetzt auf Mallorca und habe mich extra so gedreht, dass ich so ein bisschen Sonne und Grün hinter mir habe. Ich finde auch, dass ich auf der Kamera im Augenblick viel besser aussehe, als wenn ich in dunklen Studio sitze.
Das heißt,
also vielleicht mache ich das jetzt immer so.
Wir machen das jetzt immer so. Der Precht würde jetzt sagen, du sitzt in deiner Kemenate. Dafür, dass du nicht da bist, haben wir einen anderen Gast hier, Philipp Ingenhillem. Ich freue mich, dass du hier bist. Herzlich willkommen.
Danke, hallo.
Philipp ist ja der erste Preferred Partner vom Hotelverband, den wir in unserem Podcast haben, Otto.
Das hat ja, genau. Und wir haben es ja heute Morgen gelernt. Also man muss ja einordnen, wo wir sind. Wir haben heute den Freitag, den 19. um die Mittagszeit, also kurz nach Mittag, wo wir aufnehmen. Es passiert ja im Augenblick so viel. Wir müssen ja mittlerweile nicht nur den Tag, sondern auch die Uhrzeit dazu sagen, wo es aufgezeichnet wird, Marco.
Ja, das stimmt. Also ist ja viel passiert, neben dem, dass wir gedisst worden sind aus der Fachpresse, dass wir eine Erzählstunde haben. Und wenn wir jetzt Rapper wären, würden wir zurückdissen, um möglichst zu gucken, dass wir hier den Battle haben, um Reichweite zu generieren. Das sparen wir uns aber. Denn nee, das
aber
Feedback.
Es ist lustig, also irgendwie, es war Hospitality Insight, die wir heute Morgen gelesen haben und wir wurden an die beiden Erzählbären gedisst und ich weiß auch nicht, also Maria scheint irgendeine Laus über die Leber gelaufen zu sein, die hat aber heute Morgen irgendwie so ziemlich auf jeden draufgehauen, also insofern befinden wir uns in guter Gesellschaft und das finde ich immer lustig, wenn man dann auch die Verbändearbeit gerade in so einer Woche dann runterschreibt, wo wir wirklich dieses grandiose Urteil gegen Booking durchgesetzt haben, jetzt endgültig. Und auch heute Morgen dann der Bundesrat die 7% Reduzierung Speisen auf Mehrwertsteuer beschlossen hat. Ich glaube, wenn man überzeugende Verbandsarbeit quantifizieren möchte, gibt es eigentlich nichts Besseres. Aber wir reden weiter mit Maria. Ich mag sie sehr gerne und werden mal schauen, ob wir sie irgendwann noch mal davon überzeugen können, dass das vielleicht gar nicht so blöd ist, was wir hier machen.
Also kein Dissen, sondern im Zuge der Weihnachtsstimmung bleiben wir gütlich. Das finde ich super. Und dann sollten wir mal zu Philipp schwinken. Philipp, wir kennen uns jetzt schon sehr lange.
Ja.
Wir kennen uns virtuell länger, als dass wir uns persönlich kennen. Wir laufen uns fast nie über den Weg, aber immer sind wir online miteinander verbunden. Ich schätze unseren Austausch immer sehr, weil der fachlich extrem gut ist und auch menschlich mag ich das. Und ich hoffe, dass wir heute so ein bisschen von dem in den Podcast mit reinbringen können. Ja?
Mhm, vielen Dank.
Otto, soll er sich mal vorstellen? Ich finde, sag doch mal was zu dir nochmal, was dein Weg war und was du jetzt machst. Also mit Online-Birds und wie es da hingekommen ist, dass wir so ein bisschen die Grundlage haben für unser Gespräch jetzt.
Okay, cool, mache ich. Vielleicht fange ich damit an, wie man meinen Nachnamen richtig ausspricht. Nein, kleiner Scherz. Genau, Philipp Ingenhillem. Wir haben Online-Birds inzwischen vor 13,5 Jahren.
Jetzt muss man den Nachnamen buchstabieren.
Oh, lieber nicht. Selbst mir fällt das schwer.
Also, Philipp, ich war auf jeden Fall sehr froh, als wir angefangen haben, uns zu duzen, weil ich mir so immer bei deinem Nachnamen habe ich mir wirklich die Zunge gebrochen. Aber wir kennen uns jetzt auch schon seit einigen Jahren.
Ja.
Ich darf Kunde bei dir sein. Ja. Und es ist großartig und du wirst es jetzt erklären, es zahlt auch genau auf das ein, was wir als Verband wollen. Also insofern bist du ein echter Content-Träger unter unseren Preferred Partnern.
Vielen, vielen Dank. Ja, also ich schätze das auch sehr, den Austausch mit dir, Marco, vielen Dank und auch mit dir, Otto. Zu Online-Birds, ja, wir sind vor 13,5 Jahren, bald 14 Jahren gestartet, damals zu zweit mit so einer Robin-Hood-Offensive. Wir wollten den 3- und 2-Sterne-Hotels helfen, im digitalen Marketing gegen OTAs zu bestehen. Problem war damals, wir hatten keine Kohle, sind mit den letzten Euros, die wir hatten, von Hotel zu Hotel gefahren. Die haben leider nicht verstanden, was wir machen und wir sind dann so aus Versehen ein bisschen in den Luxusbereich gerutscht. Das war nicht geplant. Damals Gräfin Moltke, Turners Alpenhof und das Campo Bahia der deutschen Nationalmannschaft in Brasilien. Das waren so die Gamechanger, die uns geholfen haben, ein bisschen zu wachsen und bekannter zu werden.
Und wer hat euch da reingebracht? Gerd oder Vici?
Tatsächlich habe ich einen Speaker-Slot ergaunert beim IHIF, weil der war eigentlich für meine Mitgesellschafterin. Steffi Zages, Steffi Zages-Vogel, und sie hatte mir den Vortritt gelassen, weil sie unser Unternehmen ein bisschen protegieren wollte. Und da saß ich mit Michael Struck auf der Bühne, dem Dr. Peter Agel von Fidelio damals noch.
Der war vorher bei Trust.
Das genau, war super, ja. Genau. Und Michi hatte gerade noch nicht mal ein Hotel. Er war kurz davor, das in Wien zu eröffnen, sein erstes. Und da haben wir diskutiert, und ich habe damals über das Thema intelligente Websites, die sich wirklich adaptive Websites, ja, die sich sozusagen anhand der URL direkt anpassen, auf den jeweiligen Länderzugriff etc. gesprochen. Und da saß Stefan Gerhard im Publikum. Und er war so angetan davon, dass er uns gesagt hat, hier mit der Treugas, wir machen das Campo Bahia, wir geben euch da mal die Chance. Und dann wurde Deutschland auch noch Weltmeister, und dann war das natürlich eine super Referenz. Und Christoph Hoffmann, den haben wir damals auch sehr viel zu verdanken. Der hat uns das 25 Hours gegeben, das werde ich nie vergessen. Wir haben zu zweit eine super Bude übernachtet in einem Zimmer, weil wir kein Geld für Reisekosten hatten. Mein Mitgesellschafter hatte sogar ein Bügeleisen dabei. Und dann haben wir am nächsten Morgen die Zusage von 25 Hours bekommen, und das war so die Game-Changer-Geschichten für uns. Und stark, betreuen inzwischen als wohl eine der größten inhabergeführten Digitalagenturen im Dachraum aus 4 Büros.
Wie circa schön auswendig du das alles hast.
So 500 Hotelmarken. Ja, ich mache das öfter, die Geschichte. Das muss ich zugeben. Aber so rund 500 Hotelbrands unterstützen wir bei der Digitalisierung. Ja.
Okay, wie viele Mitarbeiter seid ihr momentan?
Wir sind 90 MitarbeiterInnen, genau. Und komplett privat, also bootstrapped, wie man neudeutsch sagt.
Bootstrapped, ja. Jetzt stelle ich mir allerdings.
Aber jetzt sag doch mal, Philipp, jetzt als so Elevator Pitch, wenn du jetzt sagst, so eine halbe Minute Digitalisierung ist echt ein großer, weiter Begriff. Was ist jetzt eure Dienstleistung im Groben? Also nicht hier ist das Detail, aber sag mal, wo setzt ihr an, wenn du dich mit dem Hotelier an den Tisch setzt, warum braucht er dich?
Genau. Also es gibt im Digitalbereich, vereinfacht gesagt, 2 Guest-Journeys, die man bedienen kann digital. Das ist einmal die Guest-Journey der Gäste in-house. Also will heißen, der Hotelier kennt seinen Gast schon, und dann geht es um CRM, Loyalty, Weiterentwicklung, mehr aus den bestehenden Gästen rausholen. Und es gibt die Guest-Journey neue Gäste betreffend. Also das heißt, überhaupt Gäste anzusprechen, die ein Produkt, ein Hotel, eine Gruppe noch gar nicht kennen. Und wir sind sehr, sehr stark in diesem Guest-Journey-Bereich. Das heißt, man engagiert uns primär, um neue Gäste in Hotels zu bringen. Und die Herausforderungen sind mannigfaltig. Es gibt Häuser, die Zielgruppenverjüngung haben wollen. Es gibt Häuser, die sagen, sie möchten ihre Rate höher schrauben. Häuser, die neue Märkte ansprechen wollen. Genau, und da supporten wir. Und
jetzt stelle ich mir die Frage, 500 Mitarbeiter habt ihr?
Nein, leider nicht. Leider muss ich nehmen, aber nein, wir haben 500 Brands.
Genau, 500 Brands, also 500 Hotels, für die ihr arbeitet.
Manchmal mehr, weil wir zählen natürlich auch Gruppen als Marke, also Falkensteiner oder ähnliche.
Ja, sagen wir um die 500.
Genau, ja.
So, jetzt stelle ich mir die Frage, warum lagern die das zu euch aus? Warum sind die nicht in der Lage, das Inhouse abzubilden?
Das ist eine gute Frage, die wird mir auch öfters gestellt tatsächlich. Es ist so, du kannst das, was wir machen, eigentlich Inhouse gar nicht abbilden. Erstens sind die Leute, du musst eine ganze Abteilung dafür aufbauen.
Ja, aber ist es nicht wichtig, so eine Abteilung heute zu haben?
Per se ja. Aber der große Aspekt, den viele unterschätzen, ist das Thema Weiterbildung. Wir investieren am meisten in die Weiterbildung und Ausbildung der Mitarbeiter, und der Digitalbereich ist so volatil und so, will ich mal sagen, schwankend in den Neuerungen, dass du eigentlich konstant dranbleiben musst, die Mitarbeiter weiterzuentwickeln. Und wenn du einmal so bei einer All-Facebook-Konferenz warst, Marco, dann weißt du, so ein Ticket kostet schnell mal 3.000, 4.000 Euro. Und dann hast du davon vielleicht 10, 15 Veranstaltungen etc. pp. Und der große Vorteil ist natürlich, dass du eine Data Intelligence aufbaust. Das heißt, wenn wir für x Marken arbeiten, haben wir natürlich Erfahrungswerte, die du singular, wenn du für eine Property das aufbaust oder ein Unternehmen, natürlich nicht leisten kannst.
Also ich bin Kunde bei euch und ihr arbeitet mit meinen Daten?
Nein, aber wir arbeiten mit der Erfahrung, die wir sammeln. Und das ist natürlich das, wofür Hoteliers natürlich auch Geld zahlen. Die Erfahrung, also wir haben, glaube ich, inzwischen über 2 Millionen Stunden in Online-Marketing-Belangen investiert an Arbeit. Mhm. Haben wir mal ausgerechnet. Ja
gut, aber jetzt lagere ich das Online-Marketing zu euch aus. Mhm. Ich lagere mein Housekeeping aus, ich lagere mein Frühstück aus, ich lagere meinen F&B-Bereich aus. Was mache ich dann als Hotelier noch selbst?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich kann natürlich nur in meinem Circle of Competence bleiben, und das ist digitales Marketing. Und ganz ehrlich, du kannst das nicht insourcen. Es ist so volatil. Alleine jetzt der Bereich, wenn wir uns jetzt mal exemplarisch ChatGPT rausnehmen und merken, es ist ja vor ein paar Wochen durchgeleakt, dass du bald Werbung schalten kannst auf ChatGPT. Wie gehst du als Hotelier damit vor? Also du musst ja dann wirklich die technologische Roadmap leisten etc. Du musst gucken, habe ich Konnektivität, wird das Attributionsmodell vielleicht Bing sein, weil es ein Microsoft-Produkt ist und so weiter und so fort. Das kann man als Hotelier alles
machen. Aber ist es denn für mich als, sag ich mal, jetzt habe ich 120 Zimmer, das ist ja schon viel, oder ich habe zwischen 80 und 120 Zimmern, bin Einzelhotelier, ist es da wichtig, dass ich Werbung auf ChatGPT schalte?
sagen wir mal so, es ist wichtig zu wissen, wo ich eine Relevanz haben möchte. Denn ChatGPT ist ja nur ein Auswuchs von einer sogenannten generativen KI oder LLMs, die dazu beitragen, dass du die Gäste erreichst, die du erreichen möchtest. Und das ist für die Hotellerie ja wieder eine immense Chance, ein Stück von diesem Kuchen zurückzugewinnen. Also ich war vor ein paar Wochen im Rahmen einer Podiumsdiskussion auch mit Booking.com auf einer Bühne und habe ganz frech mal gefragt, ob Booking.com Angst hat. So, ganz frank und frei. Das haben sie natürlich in dieser Form nicht gesagt, aber sie haben schon gezögert bei der Antwort. Also sie war nicht so vollmundig. Denn was macht generative KI? Sie gibt Hoteliers die Chance, sich zu positionieren auf den Dingen, die sie unterscheiden. Früher nannte man das Longtail, du kennst das, Longtail-Kampagne bei Google, also 4-Sterne-Design-Hotel Wien, Museumsquartier, haben wir für 25 Hours damals gemacht. Ja. Super generisch, super nischig, aber der Gast, der so sucht, weiß, was er will. Und nichts anderes passiert bei LLM, also bei den Antwortmaschinen. Das ist ja, wenn man sich das bildlich vorstellen möchte, so eine Art Rückkehr zur Reisebüro-Landschaft. Du bist früher ein Reisebüro und hast 4 Hotels angeboten bekommen.
Je nachdem, wie oft ich die Dame am Counter zum Femtrip eingeladen habe und sie mein Hotel kannte und das promotet hat.
Genau, und also jetzt musst
sehr
du,
subjektiv.
Und jetzt verlockst du diese Maschinen durch maschinenlesbare Daten, durch kongruente Setups, durch relevante Inhalte, also Content ist
wo
wieder
wo kommt der relevante Content her?
Meistens von der Webseite.
Also ich habe gehört, ChatGPT bevorzieht unheimlich viel von Reddit. Mhm. Ist wahnsinnig gut, wird indexiert. Dann Wikipedia. Mhm. Und da wundert es mich, dass so wenig Hotels eine Wikipedia-Seite haben.
Zum Beispiel, ja.
Ja, ist irre. Und auch LinkedIn.
Ja, auch richtig. Aber da sprichst du Facetten einer Thematik an, die bei ChatGPT relevant ist. ChatGPT greift auf Bing sehr stark zu und Bing rankt Social Signals höher als andere Suchmaschinen.
Okay.
Also Suchmaschinen, Bing gehört ja
aber
noch
dann bin ich ja eigentlich im Vorteil, wenn ich ein Hotel habe, ein Privathotel habe und sage, ich kann Exceptional Experience anbieten und die kommuniziere ich nach außen. Das ist ja das, was eigentlich gewollt ist.
Das ist die Riesenchance. Ja. Und das kann Booking überhaupt nicht leisten als Tanker.
Otto, aber was habt ihr denn gemacht?
Jungs, ihr seid schon unheimlich tief reingegangen. Ja, also ihr lasst uns mal vorsichtig, lasst uns mal ein bisschen noch warm werden.
Was ja, ist aber wir werden spannend, ja, uns wird ja vorgeworfen, dass wir nur eine Erzählstunde machen und keinen Mehrwert liefern.
Da wird mir jetzt viel zu einfallen, Marco.
Okay.
Aber ich erzähl gerne.
Okay.
Ich erzähle auch Dinge, die gut waren, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Ich kann mich daran erinnern, dass du in Potsdam in eine Vorstandssitzung vom Hotelverband reingekommen bist und echt ein cooles Angebot unterbreitet hast, nämlich dass du allen unseren Mitgliedern einen kostenlosen Check anbietest und mal so ein Scoring hattest, wie gut sie digital aufgestellt sind.
Richtig.
DigiScore.
Genau.
Das ist da quasi so, der erste Schuss ist umsonst, hatte ich das Gefühl. Das hat auch da gut geklappt. Erzähl doch mal so die Erfahrungen, wenn du reinkommst, jetzt auch in Gruppen, aber auch in Einzelhotels. Du hast ja das ein sehr breites Spektrum, wie dann so deine Vorgehensweise ist. Also wie du diesen Check durchführst und wo in der Regel die großen Knackpunkte sind, weil ich nehme an, dass das ja einen sehr, sehr hohen Wiederholungsfaktor hat, was du da machst.
Ja. Absolut. Also danke für die Frage. Der Hotel Digital Score, das muss ich zugeben, das war nicht unsere alleinige Idee. Google ist damals auf uns zugekommen. Das war für uns wie ein Ritterschlag. Die haben gesagt, hey, wir finden cool, was ihr macht. Wir sehen das natürlich.
Die sind auf euch zugekommen?
Genau. Und wollten uns supporten und haben uns einen Berater an die Seite gestellt.
Wahnsinn.
Und das Google macht das natürlich nicht altruistisch. Die wollen natürlich auch einen größeren Market Share. Aber wir haben, oder diese Berater, ich werde das nie vergessen, wir saßen in Berlin-Tegel am Flughafen, mein Mitgesellschafter André und ich. Und der Berater fragte uns, gibt es denn eine Kennzahl, die den Grad der Digitalisierung oder des Online-Marketings in dem Falle in der Hotellerie bemisst? Da haben wir gesagt, das ist so simpel, das muss es ja geben. Irgendwas, eine Kennzahl, und sei sie händisch berechnet. Ja. Wir haben dann recherchiert, aber die gab es nicht. Und dann haben wir aus eigener Tasche, es war auch ein 6-stelliges Investment, haben wir diesen Hotel Digital Score mitentwickelt, also mit Extensions zu Google, zu Meta, um in Echtzeit innerhalb von einer Minute oder weniger, je nach Größe der URL des Hotels, ein Ergebnis auszuspucken, das aber nicht nur eine Kennzahl ist, sondern gleichzeitig auch Handlungsempfehlungen ausspricht, so low-hanging fruits, das heißt, deine Meta-Descriptions im SEO-Bereich sind schlecht oder wiederholen sich, arbeite mal an deinen Meta-Descriptions. Und der Grundgedanke war natürlich for free, wir haben es nur für Privathotels angeboten, nicht für Kettengruppen, das war damals uns sehr, sehr wichtig. Und natürlich sollte das für uns auch so ein bisschen fully automated lead generation werden. Das war der Gedanke, dass wir darüber natürlich Touchpoints schaffen mit Hoteliers. Nur ehrlich gesagt haben es knapp 1000 genutzt, Hotels. Und das waren die, die eh schon im Online-Bereich der Firmen waren.
Die anderen hatten Angst, es zu nutzen, oder?
das ist wahrscheinlich entweder auch PR-seitig gar nicht zu denen durchgedrungen oder ähnliches. Ich weiß es nicht. Es war super schade. Auf jeden Fall saßen wir dann abends bei einem Bier wieder, André und ich, und haben uns überlegt, wie können wir das schaffen, dass Hotels das mehr wahrnehmen. Und haben an mehrere Rankings in der Hotelbranche, es gibt ja so viele, Treugers Investment Ranking, wie die alle heißen, und wir fanden das total smart und haben gesagt, wir brauchen irgendein Ranking, weil Hoteliers mögen Rankings. Ja. Und lass uns doch das...
Und Zertifikate.
Das haben wir nicht gemacht, aber mag sein, da wisst ihr beide mehr.
Ja, ja. Und Dinge, die man draußen an die Tür klemmen kann, freut sich jeder. Ja.
Ja, aber long story short, wir haben dann einfach proaktiv alle Privathotels reingekippt, die wir kriegen konnten. Da hat uns der Hotelverband sehr geholfen, Markus Lute. Ihr habt uns auch Daten zur Verfügung gestellt und haben wirklich 17.000 Hotelbetriebe analysiert in Sachen Performance. Und hatten dadurch das erste repräsentative Ergebnis der Performance der deutschen Hotellerie im digitalen Marketing.
Und wie, ich kann mich jetzt gar nicht mehr daran erinnern, wie fiel das aus wahrscheinlich?
Medioker. Ja, ich bin Diplomat.
aber Philipp, das Ziel damals war, womit du uns gecatcht hast, weil letztendlich das ist ja kein Selbstzweck, digitale Sichtbarkeit, sondern es ist letztendlich immer das Ziel, was wir alle verfolgen, nämlich unsere eigene Buchungsmaschine und Direktbuchungen zu promoten. Das letztendlich das Aufmerksamkeit zu schaffen und sich jetzt nicht im Vertrieb die Butter vom Brot nehmen zu lassen von allen möglichen unterschiedlichen Portalen. Das ist, vielleicht wenn wir da noch mal ein bisschen reingehen, weil das ist ja das, was wir heutzutage alles probieren. Übrigens, um einen kleinen Sprung auch zu machen mit dem Riesenerfolg gerade, dass wir Booking wirklich diese Woche jetzt mit dem Urteil, dass das wettbewerbsrechtliche Verhalten von Booking wirklich auch schadensersatzpflichtig ist, in die Grenzen weisen. Wir tun das ja nicht, weil wir jetzt Booking nicht als relevant mehr ansehen wollen, sondern Booking ist ein wichtiger Baustein in unserer Diskussion. Das Einzige, warum wir das, da sage ich immer wieder, warum wir das tun, ist, um an dieses Playing Level Field hinzubekommen, level dass man partnerschaftlich Level Playing Field, genau, dass man auf Augenhöhe miteinander umgeht und dass man nicht ständig umgerannt wird. Also wir können uns ja nicht zum Frühstücksdirektor jetzt hier degradieren lassen.
Ja, aber das ist ja mal die Fragestellung, was passiert, wenn Booking Schnittstellen zu Türschließsystemen aufbaut und so ein PMS und du hast dann deine Buchung und kannst damit direkt ins Hotel reinlaufen, dann wirst du wirklich
zu. Lass uns doch mal vorher anfangen, Marco, und nochmal mit Philipp drüber reden. Hm. Was sind so seine Erkenntnisse, weil es soll ja einen Mehrwert bringen, was wir heute hier erzählen, dass man eben stärker direkt bucht. Dass man stärker direkt bucht, und dazu brauchen wir halt diese Sichtbarkeit.
Also ich finde das total spannend. Ich würde gerne zu beiden was sagen. Erstmal, Otto, dir ist es bewusst, ja, aber du glaubst gar nicht, wie viel Aufklärungsarbeit es nach wie vor ist, zu sagen, und Marco hat mich gewarnt, ich darf das Wort kriegsentscheidend nicht verwenden, deswegen sage ich jetzt, es ist kein digitales Marketing mehr. Das ist kein Marketing, was wir machen. Es ist absolut messbar. Und der Return ist messbar, auch im Social-Bereich inzwischen. Das galt ja lange immer als schwierig und non-trackable und so weiter und so fort. Das hat sich auch signifikant verbessert. Und all diese Bereiche sorgen signifikant dafür, Umsatz zu machen, Direktumsatz, wie du richtig sagst.
Okay, stopp. Das finde ich jetzt alles super. Nur wenn du sagst, es ist alles messbar, bei Google weiß ich in etwa, wenn ich AdWords mache, was kriege ich raus, was investiere ich, was habe ich für eine Conversion. Gibt es das bei euch auch?
Ja, klar.
Und wie hoch ist so die Durchschnittsconversion pro Hotel?
Das variiert mit der Durchschnittsrate des Hotels. Nein, wir haben über alle Kunden, erst gestern haben wir immer so eine Weihnachtsjahresrede, wo wir genau sagen, was ist der ROAS, das ist die wichtigste Kennzahl, Return on Ad Spend, also das heißt, ich gebe einen Euro aus, wie viel Euro verdiene ich damit, wie wir die overall über unsere Kunden praktisch erreichen. Die Zahl ist zweistellig bei uns. Aber nichtsdestotrotz muss man dazu sagen, je höher.
Zweistellig ist den wahren Begriff.
Über alle Kampagnen hinweg. Man darf nicht verwechseln. Als Hotelier muss man im Google Ads-Bereich oder überhaupt im Performance-Bereich immer eine zentrale Frage stellen. Wie viel Media-Budget geht in meine Brand? Und wie hoch ist der Anteil vom ROAS an diesen Brand-Kampagnen? Zum Beispiel ist gerade ein ganz gehyptes Produkt die Performance Max-Kampagne. Performance Max for Travel, das ist von Google ein neues Format, was über die Google KI ausgesteuert wird. Jedes Hotel investiert inzwischen in diesen Bereich, was super spannend ist, und dort gibt es einen wahnsinnig hohen Return. Die Gefahr bei Performance Max for Travel-Kampagnen ist aber, dass sehr oft die Marke, der Hotelname in diesen Kampagnen oftmals mit ausgespielt wird, automatisiert. Das bedeutet, du hast einen Anteil an Gästen in diesem hohen Return, der vermeintlich auch zu dir gefunden hätte, ohne dass du dafür Mediabudget ausgibst.
Das ist schon klar. Nur weich mal nicht aus.
Nee, ich weich gar nicht aus.
Wenn ich jetzt Hotel bin,
ja,
und sage, alles klar, ich investiere jetzt im Monat 30.000 Euro in eure Firma.
Ja.
Was kriege ich dann im Monat zurück?
Das variiert. Wenn du von den 30.000, sage ich mal, 10.000 in Google Ads investierst, hast du einen messbaren Return on Ad Spend. Wenn du eine Rate...
Okay, kriege ich 100.000 zurück, weil ich 10.000 investiere, habe ich eine Conversion von 10.
Das ist nicht unrealistisch. Das ist nicht unrealistisch. Die anderen,
dann bin ich ja trotzdem bei 30%, wenn es nur 100.000 sind.
Na, aber das ist doch eine kaufmännische Rechnung, Marco. Wenn du, bleiben wir bei dem Beispiel...
Booking zahle ich 15%.
Ja, aber das Ziel ist ja immer, unter Booking zu bleiben. Das ist eine Kalkulation, die wir anstellen. Du musst immer unter der Commission unter Booking bleiben, weil sonst kannst du dich über Booking vermarkten. Da hast du absolut recht. Das ist eine Kennzahl, die wir nehmen, weil du im SEO-Geo-Bereich, also SEO Search Engine Optimization und Generative, also für LLMs, da nicht harte Kennzahlen hinterlegen kannst. Da kannst du nur Traffic-Zuwächse sehen und so weiter und kannst natürlich auch den Return auf der Website sehen. Die kannst du nicht direkt einem ROAS zuordnen. Social Performance in großen Teilen schon wieder, weil du eine Art Social Funnel aufbaust. Du hast sogenannte Awareness-Kampagnen, um auf eine Marke aufmerksam zu machen.
Was kostet mich die Arbeit mit euch im Verhältnis zum Gesamtumsatz, prozentual gesehen, damit ich das mal budgetieren kann für mein Hotel?
Das variiert. In Deutschland geben Hotels durchschnittlich signifikant weniger aus als österreichische Hoteliers.
Das signifikant heißt wie viel?
Signifikant heißt, variiert zwischen 1 bis maximal 4% des Umsatzes. Österreichische Hoteliers liegen eher bei 4 bis teilweise sogar 10% des Umsatzes in digitales Marketing. Das sind aber Vorzeigebetriebe, die auch im zweistelligen Millionenbereich Umsatz erwirtschaften. Aber der deutsche Markt ist, bis auf einige Ausnahmen, es gibt natürlich Ausnahmen, die mehr investieren, ist risikoaverser.
Warte mal, ich habe 10 Millionen Umsatz als österreichisches Hotel und investiere 1 Million in euch oder was?
Nein. Also das muss man relativ sehen. Okay. Also es gibt Häuser, die natürlich, wenn sie 10 Millionen, du musst natürlich auch die Kosten im Blick haben.
Ja, ja, klar.
Aber es gibt Kunden, die 10% ihres Umsatzes in digitales Marketing investieren, ja.
Inklusive eurer Beratungsleistung?
All in.
All in, okay.
Ja, genau. Und das sind die Kennzahlen, die man beachten muss. Und das heißt nicht pauschal, du musst als Hotelier 1 oder 6% ausgeben. Aber ich habe mal in meinem Studium, ich habe BWL mit Schwerpunkt auf Hospitality Management an der Hochschule München studiert. Und ich glaube, im zweiten Semester war das, dass durchschnittlich 6%.
Bei deinem Gesellschafter.
Bei meinem Gesellschafter, bei meinem Mitgesellschafter.
Guck mal, wie das eigentlich genau so verstrickt ist. Hast du den Business Case in der Schule aufgebaut?
Nein, den haben wir nicht in der Schule aufgebaut, nein. Aber es war, das habe ich früh gelernt, weil ich auch in der Unternehmensberatung für Hotels gearbeitet habe und Machbarkeitsanalysen gemacht habe und dass durchschnittlich 4% bis 5% in Marketing investiert werden, so, des Umsatzes. Und ich habe das Gefühl, oder anders formuliert, man muss differenzieren zwischen den Märkten. Es macht mehr Sinn, in Hamburg mehr in Direktmarketing zu investieren als in München, weil München ist ein internationalerer Markt, dort ist der OTA stärker, dort muss man viel härter um Direktbuchungen kämpfen beim Erstkunden. Da sollte man nicht in dieser Höhe investieren als beispielsweise in Hamburg, die traditionell eher ein deutscher Markt sind etc. Und die Leisure-Hotellerie kann sich sogar OTA unabhängig, wir haben dazu schon oft diskutiert,
ja, klar,
aufstellen. Und es gibt zahlreiche Häuser, ich rede mal von Kunden, die jetzt im High-End-Bereich, aber wie Sonnenalb, Schloss Elmau und ähnliche, Edelweiß, solche Betriebe sind bei Booking nur ob des Billboard-Effektes gelistet. Das heißt, sie sind vielleicht buchbar plus Commission, die hauen auf ihre Rate die Kommission dann einfach drauf oder einfach nur, um Sichtbarkeit zu erzeugen.
Das ist ja genau das, was Booking uns vorwirft dann.
Ja, zum Beispiel.
Aber das heißt, ihr schafft das auch, dass ihr sagt, ihr guckt ein Hotel an und sagt, okay, so hoch ist der Anteil an OTAs oder an Drittanbietern, die das Hotel buchen, so hoch ist der Eigenanteil und wir sind in der Lage, das Verhältnis umzuschiften.
Absolut. Also wir haben auch Herausforderungen, wo Hotels kommen, bei denen jahrelang einfach zu sehr sich auf OTAs verlassen wurde.
Ja, das ist halt, das ist das, was ich nicht verstehe. Dadurch hat ja die Branche über Jahre hinweg ihre eigene Bedeutungslosigkeit im Netz finanziert.
Ja.
Und wie kriegst du das denn wieder aufgeräumt?
Da stimme ich, wobei ich da auch eine Lanze für die Branche, ich bin ja selber Hotelier, ich habe ja auch 8 Jahre wirklich vom Hotelfachmann in der Topfspüle, habe ich dir auch mal erzählt, gestanden bei 30 Grad und habe große Töpfe ausgespült, möchte ich eine Lanze auch für die Branche brechen, weil tatsächlich ist es auch eine Verführung. Es ist natürlich eine bequeme Möglichkeit gewesen, Distribution zu machen. Und das ist genau ein Thema. Neulich sagte jemand zu mir, manchmal, es macht keinen Sinn für ein Hotel in Direktmarketing zu investieren, wenn sie über Booking.com alles machen kann, sogar die Booking Engine. Und da habe ich gesagt, hör mal, das ist doch das Prinzip wie Amazon. Du kriegst so lange den besseren Preis, die Verfügbarkeit angeboten, bis diese Instanz, und das ist ja das zentrale Prinzip dieser Marktplatz- oder Plattformökonomie, bis diese die Preise diktieren kann. Und dann bist du halt abhängig. Und das ist die große Gefahr, die viele unterschätzen, dass das Ziel von diesen ganzen Marktplatzökonomien ja ist, eine Marktdominanz zu entwickeln. Siehe Amazon, die Babywindelunternehmen platt gemacht haben, den Online-Buchhandel platt gemacht haben. Das machen die ja mit einer gewissen Preisdominanz. Und genau das kann passieren, wenn man sich zu sehr auf OTAs verlässt. Also will heißen, wenn ein Hotel wirklich sagt, ich mache alles über Booking, weil es günstiger ist in der Distribution, dann gute Nacht. Das ist eine, du gibst dir die Selbstbestimmung auf. Ja, und das war dieser Diskussionspunkt, dass dieses Bewusstsein ist einfach, sickert nicht durch, obwohl man es ja sieht bei Amazon, bei all diesen großen Versandhäusern, die sicherlich ihre Berechtigung haben.
Naja, ich glaube,
haben.
Die Branche, also sprechen wir jetzt mal von der Hotellerie, ist ja die Branche, die die meisten persönlichen Touchpoints noch hat.
Ja.
Der Gast kommt ja ins Hotel, der ist im Hotel. So, das heißt, ich habe ja Touchpoints. Es gibt so ein schönes Buch von Jan Karlsson, dem ehemaligen CEO von SRS, ja. von Airways. Und das heißt Moments of Truth. Und da spricht er auch von Touchpoints und sagt, das sind die Moments of Truth. Wie viele Touchpoints hast du? Ein Booking hat einen virtuellen Touchpoint, einverstanden. Da wird gewertet, wie gut ist die Customer Journey, wie gut ist die EBE, all das. Nur wir sind ja in der Lage, im Hotel den Gast auf einer persönlichen Ebene abzuholen.
Und das ist eine Riesenchance, weil das Hotelprodukt ist nicht substituierbar. Das ist die gute Nachricht. KI wird wahnsinnig wüten in unserer Gesellschaft, nur in der Hotellerie, vor allem in der Ferienhotellerie nicht. Also Otto, gerade auch im Schwarzwald, sinnvolles Investment auf jeden Fall. Aber
klar, aber lass KI mal dein verstopftes Klo putzen. Oder
genau,
das wird, wie soll denn das funktionieren?
Nee, es wird eben nicht. Und das ist das Tolle an der Hotellerie. Und es wird, jeder Trend erzeugt ja auch immer einen Gegentrend. Da müssen wir auch ehrlich sein. Ja, also ja, es wird der neue Luxus-Service, der Mensch ist der neue Luxus.
Ja, da habe ich schon vor einiger Zeit mal drüber gesprochen.
Ja. Ja, genau. Und das halte ich absolut für richtig und das wird auch passieren, aber natürlich auch nur in gewissen Segmenten. In der Stadthotellerie, wo es nicht so sehr auf den Menschen ankommt, da wird es, denke ich, schon signifikante Veränderungen geben in der Zukunft. Und die Zeichen zeigen es ja. Luxury-Brands wie Rosewood, Mandarin Oriental, Four Seasons kommt wieder nach Berlin. All das deutet darauf hin, dass die Reichen reicher werden, wie in allen Krisen. Und die Mitte bricht nach unten. Deswegen ist nach wie vor Motor One, Investors Darling, ist ja auch ein sinnvolles, kluges Konzept.
B&B auch.
B&B. Dann hast du die Moxies dieser Welt.
Premier Inn ist Investors Darling, ja.
Auch Service Apartments werden davon profitieren. Aber was ist
mit dem... die Service Apartments, bin ich mal gespannt, wie lange sich das noch hält. Aber das ist ein anderes Thema.
Das ist eine andere Diskussion vielleicht, ja. Aber nichtsdestotrotz, dieses klassische Drei-Sterne...
Da unterhalten wir uns mal unter vier Augen.
Ja, okay.
Genau. Aber diese klassischen Drei-, Vier-Sterne-Hotels, die nicht klar positioniert sind, da wird spannend.
Ja, aber das war ja schon immer so. Mein Professor in Cornell hat immer gesagt, Marco, there's always room for a good hotel.
Ja.
Und wenn du ein renovierungsbedürftiges, profilloses Hotel hast, dann kackst du einfach ab, online oder offline. Das ist völlig egal. Und ich glaube, heute durch die Transparenz, die du hast, durchs Internet und alles Mögliche und durch Social Media, geht das halt viel schneller. Du kannst nicht irgendwie einen Hausprospekt rausschicken, wo nur tolle Zimmer drin sind und nachher hast du da von den tollen Zimmern sind vielleicht nur 5 verfügbar, der Rest ist renovierungsbedürftig.
Das stimmt.
Hat heute keiner mehr Bock drauf.
Das stimmt.
Nur was ich kritisiere, ist, dass wir damals Plattformen wie Holiday Check und was weiß ich nicht alles extrem stark gemacht haben. Die Hotellerie verpennt irgendwie den Trend, das für sich selbst zu nutzen.
Bedingt.
Guter Hinweis. Lass uns mal reingehen jetzt. Wir haben jetzt die erste halbe Stunde hinter uns, haben dann mal die Basis jetzt deines Geschäftsmodells erarbeitet, haben Trends für uns analysiert im Markt, die da waren, die kommen werden. Aber ich glaube, KI ist jetzt im Augenblick in aller Munde, aber auch für uns doch relativ entscheidend, weil aus meiner Sicht, ich muss gestehen, ich bin kein Fachmann, was das anbelangt, aber was ich so aus meiner Sicht analysieren möchte ist und mit dir besprechen möchte, ist noch einmal, woher bezieht letztendlich die KI, die meine Reise organisiert, die nächste Information? Du hast gesagt Wikipedia, aber ist die Gefahr nicht riesengroß, dass sich die KI letztendlich dann sehr bequem über die OTAs dann letztendlich bedient und darüber die Bedeutung der OTAs noch ein Vielfaches zunehmen wird gegenüber heute?
Die Gefahr gibt es immer, Otto. Das ist wahr und die OTAs sind natürlich mit die ersten, die in KI schon investieren, Schnittstellen. Es gab ja schon recht früh das Expedia-Plugin, um direkte Buchbarkeit bei ChatGPT etc. zu gewährleisten. Das zeigt ja eindeutig Money Rules, as always. Aber die KI und das ist, glaube ich, weit mehr als eine Annahme, will natürlich wie Google auch von beiden Enden profitieren. Das heißt, das weitaus interessantere Geschäftsmodell ist ja, eine Art Such-Environment zu etablieren, welches einerseits organische Ergebnisse listet, und da kannst du als Hotel signifikanten Einfluss darauf nehmen, indem du deine Website in den Griff bekommst. Das war jahrzehntelang SEO, was super wichtig war und immer belächelt wurde. Warum soll ich in SEO X-Summe investieren und dafür sorgt, dass man eigentlich bei Google eine gewisse Sichtbarkeit hatte, bei einer Suchmaschine? Und jetzt sind wir aber in den Zeiten der Antwortmaschine, und dadurch kannst du durch strukturierte Daten, technische Aspekte, FAQs etc. kannst du dafür sorgen, dass du sichtbar bist. Das heißt, deine Webseite soll maschinenlesbar werden. So, das hat einen Impact. Aber ich glaube auch, dass das Thema Performance Marketing, also will heißen, dass bald auch Hotels Werbung werden schalten können in diesen Kosmen. Und das bedeutet im anderen Kontext, dass es sein könnte, dass es irgendwann so mehrere Google-Welten gibt. Und du als Hotelier für dich identifizieren musst, welche sind die relevanten, lukrativen etc. Im besten Falle hast du deine Webseite im Griff. Denn wir prognostizieren, und das ist, wir haben ja noch nicht darüber gesprochen, was wird passieren. Und ich bin fest davon überzeugt, dass 2026 ein Wandel von dem LLM-Bereich, also sozusagen von diesen ganzen Antwortmaschinen hin zu Agentic AI vollzogen wird. Das heißt, Agenten, die wissen, Otto Lindner reist mit der Familie, die Präferenzen sind XYZ, Hund, Blick aufs Meer, keine Ahnung, du bist auf Mallorca, was auch immer relevant für dich ist. Und dieser Agent wird es wissen, aber der wird vor allem für dich buchen. Und auch da prognostizieren wir in den nächsten 2 bis 3 Jahren, dass 1/4 des gesamten Direct Traffics bei Hotels agentic sein wird. Also über Large Language.
Never.
Das Problem ist, real sind momentan über all unsere Kunden hinweg 80% noch Google Traffic. Aber das passiert so schnell und alles, was bequemer ist und das Leben leichter macht, wird sich durchsetzen. Das hat die Vergangenheit
gezeigt. Okay, aber jetzt mal aus der Praxis für die Praxis.
Ja.
Wie macht der Suchende das dann?
Der Suchende hat ja in dem Falle keine wirkliche Suche mehr, sondern er hat seinen Agenten, den er einmal gespeist hat, mit dessen kompletten Präferenzen, Interessen etc.
Kreditkartendaten.
Ja, alles, all in. Oh. Natürlich wird es da eine zweite Kreditkarte, es wird lange, also sage ich mal, die Transformation wird dauern, aber die Leute im Hochpreissegment zum Beispiel sind viel affiner für LLMs etc. Dort sieht man schon anhand des Traffics, dass es einen Shift zu LLMs
gibt. Ja, aber jetzt sag nochmal weiter. Also das heißt, ich habe meinen Agenten.
Ja.
Und dann sage ich, Chatty.
Genau.
Ich möchte am Wochenende mit meiner Freundin an die See. Buch mir mal ein 5-Sterne-Hotel, 150 Kilometer von Hamburg entfernt, wo ich Übernachtung, Frühstück haben kann, Wellness machen kann und abends in die Sauna gehen kann.
Im Leisure-Bereich, und das war das, was ich eingangs meinte, wird es länger dauern, weil das eine emotionale Entscheidung ist. Aber ich stelle dir eine Gegenfrage, Marco. Wenn du, und du bist ein Vielreisender, Hotels möchtest, dann ist es doch dir eigentlich am Ende des Tages egal, wenn du nur in und out hast bei deinen Geschäftsreisen, ob das Hotel jetzt welche Features hat etc. Hauptsache, es hat eine Lage in der Nähe der Hotspots, wo du deine Termine hast, hat gewisse Features etc. Und dann reicht es dir doch, wenn dein Agent diese Basic-Informationen, die Marco Nussbaum wichtig sind, ja, ich erinnere mich an den Profsky, der hat mal einen Vortrag gehalten, der hat mal ein Bier irgendwie, oder du hast für ihn ein Bier.
Nein, das war das Profsky-Gedeck.
Oder so,
das
Profsky-Gedeck.
Der Käsekuchen, das Gaffelkölsch und der Kicker.
Aber jetzt stell dir vor, genau diese Information ist in einem Agenten, für ihn jetzt beispielsweise. Und dieser Agent sorgt dafür.
Schöne Grüße an ihn, der an dieser Stelle.
Genau, ja, liebe Grüße. Siewicki, genau. Gehen wir mal davon aus, dass diese Informationen wirklich 1:1 übernommen werden, transportiert werden, es wird die Buchung vorgenommen, er hat Zugriff auf deinen Kalender, der Agent, er weiß genau, wie viel du ausgeben möchtest, etc. Du brauchst für diese ganze Business-Travel-Geschichten, irgendwann möchtest du gar nicht mehr diese Suche haben, vergleichen, vor allem, wenn es um Orte gibt, die du noch gar nicht kennst, wo du gar nicht weißt.
Im Business-Travel-Bereich gibt es das ja, es gibt ja ein Startup,
genau.
Das auch stationäre Reisebüros aufgekauft hat und wo man sagt, okay, ich buche Flug, dies, das, das. Und dann schickt KI die ganze Bestätigung zurück. Aber meinst du wirklich jetzt auch, dass sich jemand hinsetzt und sagt, so, Chatty, ich brauche ein Hotel in Hamburg von Donnerstag auf Freitag, möglichst in der Nähe des Hauptbahnhofs, 4-Sterne-Bereich, Preis unter 150 Euro, buch mir das eben.
Genau, ich glaube sogar, dass der Bot das alles schon weiß, beziehungsweise der Agent in diesem Falle weiß das alles schon und wird diese Buchungen für dich
und
vornehmen.
Und ihr prognostiziert, in 2 Jahren ist das der Großteil der Buchungen, die online reinkommen.
Im Stadt- und Businessbereich, ja. Und ja, das war das, was ich eingangs sagte. Genau, das halte ich für realistisch.
Also müssen wir Olga von Dialogschiff mal fragen, was die dazu sagt.
Ich bin gespannt, was sie dazu sagt, ja. Ich denke, sie wird dieses Agentic-Thema auch unterstützen.
Ja.
Ich glaube aber, was viel spannender ist, ist die Erkenntnis, eben über Positionierung zu gehen, also über Andersartigkeit. Und das propagieren wir schon seit 20 Jahren. Je klarer ein Hotel positioniert ist, desto erfolgreicher ist es.
Okay, aber wie macht ChatGPT die Buchung oder Chatty oder irgendeiner, wie macht der Agent die Buchung dann? Welchen Kanal, welche Buchungsmöglichkeit nutzt er?
Das variiert ja. Im besten Falle wird das Hotel eine IBE haben, die eine gewisse Konnektivität zur Verfügung stellt. Das heißt, je besser ein Hotel technisch aufgestellt wird, also je einfacher ein Hotel es für Agenten macht, buchbar zu werden oder überhaupt auffindbar zu werden, desto eher wird der Agent dieses Hotel auswählen. Und genau das ist das Thema. Weil
auch wenn du eine eigene IBE hast, also die nicht von einem Drittanbieter kommt, die du selbst programmiert hast oder sowas?
Ich glaube, dass die Zukunft auch stark, das ist aber die systemische Welt, da verlasse ich auch wieder meinen Circle of Competence, aber ich glaube schon, dass eine IBE definitiv in Zukunft diversen Faktoren standhalten muss.
Also
insbesondere
die IBE
eine
als
direkte.
USP.
Ja.
Wahnsinn, wir sind bei den fantastischen.
Um das ganze Inventory etc. überhaupt zur Verfügung zu stellen und zur Best Available Rate, also Revenue wird eine ganz große Rolle spielen, Revenue Management, um die Raten richtig zu spielen etc. Und das wird alles vollkommen automatisiert ablaufen. Und selbst wenn es nicht in 2 Jahren passiert, wird es in 4 Jahren passieren. Es wird passieren, weil es einfach...
Was mich interessiert, Philipp, in dem Zusammenhang, wir beobachten ja unglaubliche Marktveränderungen. Erstens, also die Hotels stehen wahnsinnig unter Druck. Ich habe schon 2020 im März gesagt, als Corona anfing, seid vorsichtig, die meisten Leute verdursten nicht am Anfang der Sahara, sondern am Ende. Und wir dachten immer irgendwie dann, das Ende von Corona wäre die Oase, wo wir uns wieder wohlfühlen. Und das war es doch eine Fata Morgana. Und wir haben den perfekten Sturm, der immer noch über uns wegtobt. Also der Druck wird enorm viel größer. Ja, es gibt eine Tendenz, dass... Die Corona hat ja beschleunigt, hat ja nicht neue Trends geschaffen, dass es doch einige Hotels gibt, die sich jetzt aus großen Ketten rauslösen und als Einzelhotels weitermachen. Aus meiner Sicht haben die großen Ketten im Augenblick ein riesiges Problem mit Booking. Mit Booking Genius 1, 2, 3 Level bist du natürlich im Loyalty-Programm drin. Und was brauchst du? Was brauchst du jetzt von einer Marke, ist Loyalität und Distribution. Wenn Genius das Programm jetzt die Loyalität zerstört, Klammer auf, übrigens auch etwas, was wir als Hotelverband wieder mal zusammen jetzt mit dem Bundeskartellamt sehr genau angucken, weil wir meinen, dass als marktbeherrschendes Unternehmen das in Deutschland unzulässig ist. Also wiederum ein weiteres Feld, auf dem wir für die Branche, für die Unabhängigkeit kämpfen. Aber wenn jetzt die Distribution auch noch kaputt gemacht wird, dann haben die großen Ketten ein wirkliches Problem. Meine Frage an dich ist jetzt, meinst du, dass diese Entwicklung förderlich ist für starke, kreative, innovative Einzelhotels oder siehst du eine Renaissance der großen Marken?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Vielen Dank. Ich glaube, dass die Wahrheit wie immer etwas in der Mitte liegt. Also ich glaube,
das ist eine sehr gute Frage. Vielen Dank. Die Wahrheit liegt in der Mitte.
Ja, ich versuche mir natürlich Zeit dadurch zu verschaffen, nachzudenken, um eine möglichst profunde Antwort zu geben. Tatsächlich macht es durchaus Sinn, sicherlich für einzelne Häuser, aber das gilt zu bewerten, sich selbst zu vermarkten. Und da haben wir eben eingangs drüber gesprochen. Ich halte es durchaus für sinnvoll, dass Hotels oder ich halte es für möglich, dass Hotels, die einst eine große Marke auf dem Dach hatten, sich auch komplett eigenständig vermarkten können. Es variiert, je internationaler der Markt, desto schwieriger. Und ich weiß aber auch, dass die große Power von Marriott und Co. natürlich Loyalty-Systeme sind wie Bonvoy, die ja wirklich eine ganz schön signifikante Menge, zum Beispiel auch um andere zu nennen, eine signifikante Menge an Gästen in die Hotels spülen. Also da gibt es viele Beispiele.
Also das ist einverstanden. Ich finde aber, das ist zu einseitig betrachtet, Otto, auch an dich. Selbst wenn du super in der Distribution bist, du deine eigene Marke hinkriegst, wenn du ein neues Hotel machen willst und suchst einen Investor oder suchst jemanden, der es finanziert oder willst einen Pachtvertrag unterschreiben, gerade die institutionellen Investoren, die wollen alle eine große Marke auf dem Dach haben. So, da geht keiner her und sagt, du bist super drauf, du kannst das, wir glauben an dich. Der Exit für einen Immobilieneigentümer ist viel besser, wenn er entweder direkt mit Motel One, direkt mit B&B, direkt mit Premier Inches, dann ist der höchste Multiple. Danach kannst du sagen, kommt gegebenenfalls ein White-Label-Operator mit einer Marke obendrauf Und den geringsten Exit hast du, wenn du dann ein Einzelhotelier bist, der 2 oder 3 Hotels hat. Das rechnet sich für den Immobilieneigentümer kaum, kriegt er kaum querfinanziert bei der Bank. Also da kannst du noch so gut in der Distribution sein, du wirst es nicht hinkriegen.
Mhm. Auch da stimme ich dir sicherlich zu, aber ich glaube, wie gesagt, man muss es fallbasiert bewerten.
Klar.
Wo ist das Haus? Was ist die Zielgruppe? Was ist der Markt? Und dann kann man darüber reden. Wir haben einige Kunden, die eine große Marke auf dem Dach hatten, die sich jetzt alleinständig vermarkten. Wir haben aber auch Kunden, die, wie du richtig sagst,
ja, aber da steht ein Investor dahinter, der sagt, ich glaube da dran. Ja. Also wir haben das ja jetzt in, was ist das, in Rostock gesehen, wo ein Eigentümer Radisson vom Dach geschraubt hat und nennt sie jetzt Scan Hotel, der von Scan House, so. Klar, das ist die Frage, wenn du genug Liquidität oder wirtschaftliche Power im Hintergrund hast, dann kannst du das.
Genau.
Aber jetzt geh doch mal her und sag, aus der Hochschule da in München, da möchte sich jemand selbstständig machen, ist top in seiner Uni durchgekommen, kennt sich richtig gut aus mit der Distribution und sagt, ich möchte mich jetzt selbstständig machen, ich mache ein eigenes Hotel. Das wird ja nicht gelingen. Das kriegt er nicht hin. Außer er hat irgendeinen Investor im Hintergrund, der sagt, ich glaube an dich, ich finanziere da rein, das war's.
Genau.
Aber ansonsten wird er unter normalen Umständen ist der Traum relativ schnell ausgeträumt, so gut wie du auch bist in der Distribution.
Ja, ich habe ein Hotel entwickelt in meinem Studium tatsächlich mit Machbarkeitsanalyse. Ich fand den Gedanken auch spannend und du hast absolut recht. Also du wirst keinen Investor finden, außer du kriegst eine Privatimmobilie und so weiter. Und wenn du ein großes Haus machen willst, brauchst du meistens eine institutionelle Brand oder ähnliches. Das stimmt. Aber nichtsdestotrotz, um auf deine Frage zurückzukommen, Otto, ich glaube, bei der Distribution, und ich weiß das, da wir sehr viele Owner haben, die auf uns zukommen, also Immobilien-Owner, die eine andere Marke, eine große Marke auf dem Dach haben. Also wir betreuen zahlreiche Häuser, die, sei es eine American-Brand oder French-Brand etc. auf dem Dach haben, aber trotzdem merken, okay, die Distribution kommt aus US, die ist nicht für den Markt geeignet, der Markt ist viel volatiler, wir brauchen hier wirklich jemanden vor Ort, die uns praktisch noch beauftragen, ihre Performance zu verbessern. So, das bedeutet,
das ist eigentlich traurig,
Philipp. Ja, weil du doppelt zahlst.
Ich gebe 10% aus an die große Marke und muss dann selber noch die 6-8% Marketing-Fee, also die 5%, die du eben genannt hast, Marketing, sind vorbei aus meiner Sicht, gerade jetzt mit den Dingen, die du betreibst, sondern es liegt deutlich höher. Aber damit gebe ich das Geld zweimal auf.
Ja.
Also wenn mich war, kleiner Einschub, einer der wesentlichen Gründe ist, dass für jeden Immobilieneigentümer eine Brand ein höheres Multiple in der Bewertung verursacht.
Genau.
Skurrilerweise ist das nach wie vor so, weil der Banker, der finanziert, der sagt dann immer, ich hab ein so und so Hotel und das ist ein Multiple immer 2 bis 3 Jahresmieten höher, als das vielleicht ein Standalone ist. Und die Finanzierung ist einfacher, weil irgendjemand immer noch denkt, dass er nicht mit einem White-Label-Operator unterwegs ist, sondern dann diese große Marke im Hintergrund mit irgendeiner Art garantiert, was dann letztendlich Quatsch ist.
Ja, also, Autograph Collection ist so ein Beispiel, um mal einen Namen zu nennen. Ja. Autograph ist von Marriott eine Brand, um diese Privathotels alle nicht verleiben will ich nicht sagen, aber um wirklich eine Marke zu bieten für individuelle Privathotels.
Klar.
Wir können bei Autograph fast alles machen, außer Performance-Marketing, weil Marriott uns nicht tracken lässt. Die lassen uns natürlich nicht an die Booking-Engine. Das heißt, wir können nicht sehen, wenn du 1 Euro ausgibst, bekommst du X, genau das, worüber wir eingangs sprachen. Das heißt, für uns sind dann nur solche Bereiche wie Generative, also Geo, SEO und Social. Das sind die einzigen Bereiche, wo wir solche Marken unterstützen können. Wir haben damals sogar für Moxie die Social-Media-Strategie und Le Meridien mal gemacht. Da wurde dann aber auch sogar ein Riegel vorgeschoben. Also das heißt, selbst da wurden Externe auch nicht mehr erlaubt.
Ja. Aber ich finde das echt spannend, weil zu sehen, ob der Trend sich selbstständig, ob man mit jetzt hier Unternehmen wie den Weinigen versucht, seine Distribution selber aufzubauen, seine Awareness, seine Sichtbarkeit zu forcieren, ob man sich unter eine große Brand dann letztendlich begibt. Was ich sowohl in deinem Geschäftsmodell als auch bei den großen Marken immer lustig finde, ist, dass in der Regel man die Verträge nicht performancebasiert abschließt, sondern ich versuche immer, wenn ich dann Gespräche mit dir und anderen führe, zu sagen, pass mal auf, ich gebe da gerne irgendwie 20% von dem mehr ab, was wir dadurch erwirtschaften. In der Regel macht ihr das nicht. Mhm. Das machen die großen Brands auch nicht. Also die holen sich das dann immer vom Gesamtumsatz. Aber das fände ich mal einen total spannenden Ansatz, mit jemandem am Tisch zu sitzen, der sich das traut und sagt dann, ich will wirklich nur von dem Upside was haben. Weil die Basis hast du ja selber schon erwirtschaftet.
Das war damals, als das Internet hochkam, haben wir ganz viele in Hotels, ganz viele Anfragen gekriegt, wo jemand gesagt hat, also ich sorge dafür, dass du bei Google in den Top 5 gelistet wirst. Du hast gesagt, super, machen wir. Wenn das klappt, zahle ich dir so und so viel. Nee, also da brauche ich jetzt schon mal eine Monatsgebühr für, sonst, also da waren die wenigsten, also keiner ist das Risiko eingegangen, aber alle konnten das super.
Das hat primär den Grund, also es sind zwei Dinge. Ich hatte ja gesagt, wir kommen aus der Hospitality und unsere Erfahrung vor 13 Jahren war, dass Hoteliers gerne kalkulierbares Risiko haben. Also es hat ja Vorteile für beide Seiten, eine Art Fixbetrag zu haben, um einfach zu wissen, okay, das ist das, was ich bezahlen muss oder aufwenden muss.
Bei Booking zahle ich ja auch nur, wenn die tatsächlich die Buchung kommen.
Genau. Das Performance-Modell, wenn du so willst, wir haben mehrere Versuche in diese Richtung gemacht tatsächlich. Du kommst irgendwann an den Punkt der Trackability, gerade in den Bereichen SEO-Geo, weil du natürlich da auch nicht immer hundertprozentig sagen kannst. Und da sind wir auch ehrlich als Anbieter, das war nur wegen unserer Arbeit. Das ist das eine, also Trackability ist ein großer Faktor. Und der zweite ist tatsächlich für die Kunden, für die wir arbeiten, wird es sehr schnell sehr viel teurer als das, was wir nehmen, wenn eine Umsatzbeteiligung dranhängt. Weil wenn du
ja,
eine
aber ihr seid ja kein altruistischer Verein. Also nee, wenn natürlich ihr sehen würdet, dass eine Umsatzbeteiligung gut funktioniert, würdet ihr es ja anbieten.
Es geht um kalkulatorisches Risiko. Als Unternehmer willst du natürlich auch ein kalkulatorisches Risiko haben. Ja.
Philipp, ich glaube, das Gespräch sollte man nochmal dann separat führen, ob da eine Intensivierung der Zusammenarbeit möglich ist. Weil ist letztlich ist es mir völlig egal, wenn ich heute den Umsatz X mache und demnächst Y und gebe da vom Delta irgendjemand ab, von dem ich meine, dass er mich begleitet hat, so what? Also man muss auch, das finde ich immer gut, bei allen Tantienensystemen, dass man nicht neidisch sein soll, was der andere jetzt dann bekommt, weil im Zweifel kriegt man immer noch ein Vielfaches von dem.
Ja, definitiv.
Also ich finde solche Modelle total spannend, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Also genau. Ist auf jeden Fall, Philipp, klar, du bist im Wachstumsmarkt, das ist genau das Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Hier vergleiche das immer mit dem Eiskunstlaufen, die Pflicht und die Kür. Mhm. Die Pflicht ist, dass wir die Zimmer sauber haben und das Frühstück ordentlich auf dem Tisch. Und die Kür ist wirklich, dass wir darauf aufmerksam machen. Und nur beides funktioniert zusammen, also auf gar keinen Fall alleine. Ich glaube, dass wir, ich meine, in so einem Format kann man es nur anteasern, aber dass wir so die wichtigsten Dinge erarbeitet haben, Marco. Wir laufen so langsam in unser Zeitlimit rein. Ich glaube, wir können noch stundenlang weiter reden. Wir haben ja viele interessante Gespräche schon miteinander geführt. Also ich bin für jetzt erstmal zufrieden. Und Marco, als
Abschluss von deiner Seite aus noch was? Ja, ich hätte noch eine Frage. Wir sprechen ja über Fachkräftemangel. Jetzt wachst ihr. Wie kriegt ihr denn die Leute? Wo kriegt ihr denn die Leute her? Und zahlt ihr so viel mehr als in der Hotellerie?
Ist auch eine sehr, sehr gute Frage. MitarbeiterInnen zu binden, halte ich für eines der wichtigsten Themen der heutigen Zeit, vor allem gute MitarbeiterInnen zu binden.
Ja, aber Hunde binde ich an, damit sie nicht weglaufen.
Nein, so, binden im Sinne von, dass sie glücklich sind und bleiben.
Okay.
Ich glaube nicht, dass es da ein besser oder schlechter gibt. Ich glaube, wir reden hier eher von anders. Die Branche, in der wir tätig sind, ist natürlich sehr viel digitaler geprägt. Will heißen, diese Menschen, die in dieser Branche arbeiten, sind auch meist Menschen, die sind in gewissen Grad an Freiheitsliebe haben und den können wir natürlich ganz anders bieten als die Hotellerie. Das kann in gewissen Bereichen.
Homeoffice-Anteil, wie hoch?
Zum Beispiel. Es variiert. Also wir haben zum Beispiel wirklich ein flexibles Arbeitsmodell, also komplett flexibel. Wir versuchen die Teams auch gemeinschaftlich immer wieder in Büros zu versammeln. Wir haben auch Büros. Wir haben uns gerade auch in München vergrößert tatsächlich von der Fläche, weil wir möchten, oder anders formuliert, wenn du zu Hause sitzt, nur noch zu Hause sitzt, ist es irgendwann egal, für wen du arbeitest.
Ja.
Und deswegen ist es schon wichtig, auch einen gewissen Teamzusammenhalt zu fördern. Aber 3 Tage Homeoffice pro Woche ist schon oft gegeben.
Also ihr habt keine Probleme, Leute zu bekommen?
Nein.
Echt
nein.
Nicht?
Nein, im Moment nicht. Also wir haben
Was ist der Background der Leute, der Großteil, der zu euch kommt?
Variiert. In unserem Innsbrucker Büro, was wir vor einem Jahr eröffnet haben und was unserem Wachstum in Österreich geschuldet ist, dort sind viele mit Hotel-Background dabei,
okay. Tatsächlich.
Und das ist auch sehr wichtig, weil der Hotelier in Österreich nicht nur eine fachliche Expertise wünscht, sondern auch eine kommunikative Exzellenz.
Also ihr schafft die Umschulung vom Hotel-Mitarbeiter zum Online-Profi?
Das sind meistens, man muss dazu sagen, wir haben einen Lehrauftrag, mein Mitgesellschafter André hat einen Lehrauftrag am MCI in Innsbruck auch für Online-Marketing und dadurch wird natürlich auch der Studenten schon relativ früh bewusst, was wir machen.
Return
und
on Speech.
Zum Beispiel, aber natürlich auch von anderen Agenturen. Okay. Also es sind auch einige Branchenfremde dabei. Tatsächlich haben wir jetzt auch einen Head of Customer Success von Booking.com gewinnen können. Genau. Also die wirklich, wo wir auch profitieren von den Strukturen etc., was uns natürlich helfen wird, um auch da noch Verbesserungen zu schaffen in der Kommunikation hoteliersseitig. Und wir haben Glück, wir versuchen wirklich einfach attraktiv zu sein, auf Kununu, diese ganzen Themen, auf Social Media, Mitarbeiter-Incentives zu leisten.
Die haben wir auch noch demnächst hier, Frau Zimmermann. Ja. Sag mal, wir sind jetzt kurz vor Weihnachten.
Ja.
Wenn du dir drei Dinge für die Hotellerie wünschen dürftest, was wäre das?
Das ist gut. Erstmal Mut zur Veränderung. Ich denke da immer an Alfred Döblins Berlin-Alexanderplatz. Das ist mein Lieblingszitat. Man fängt sein Leben nicht mit guten Vorsätzen an, mit Sehen und Erkennen fängt man es an und dem richtigen Nebenmann. Also das, finde ich, trifft sehr viel dessen, was die Hotellerie in sich hat. Also Mut. Ich hatte dazu auch neulich was geschrieben. Das Zweite, was ich der Hotellerie wünsche, ist tatsächlich auch einen Blick zu haben auf die Distribution und wirklich die richtigen Fragen zu stellen. Wo kommen meine Gäste her? Wo sind die Märkte? Also wirklich einen Blick in die Zahlen, in die Analyse. Und das Dritte ist, die Positionierung zu schärfen. Also will heißen, wirklich sich zu differenzieren im Vergleich zu den anderen Hotels und zu sagen, worin bin ich wirklich herausragend und gut, und das maschinenlesbar zu machen.
Super. Philipp, vielen Dank für diesen wunderschönen Tag. Otto, vielen Dank,
Dankeschön,
dass du dich aus Mallorca zugeschaltet hast. Mir hat das wieder sehr viel Freude gemacht.
Gerne, Philipp. Das ist, macht Spaß, weil wir haben uns so intensiv noch nie unterhalten. Das macht Spaß auf mehr. Das werden wir sicherlich jetzt an anderer Stelle nochmal machen und zeigt aber auch die Leistungsfähigkeit, die wir hier nicht nur im Kernbereich unserer Mitglieder haben, sondern auch bei den Preferred Partnern. Welches Know-how wir weitervermitteln können. Du hast oft eine Plattform auf unseren Veranstaltungen und das ist ja auch letztendlich der Mehrwert, den wir unseren Verbandsmitgliedern vermitteln, um einen kleinen Werbeblock jetzt auch für den Hotelverband so zum Abschluss noch einzuschieben.
Genau, vielen Dank, allen, das kann ich nur bestätigen.
Und allen Zuhörern und Zuschauern frohe Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr. Der neue Podcast kommt direkt am 6. Januar online und da haben wir auch einen Special Guest nochmal.
Ich bin gespannt.
Vielen Dank.
Vielen Dank, frohe Weihnachten.
Euch auch. Danke. Dankeschön, ciao.
Tschüss.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.